Dieser Podcast wird präsentiert von Vögelereisen. Jetzt neu mit individuellen Mietwagenreisen.
Ich bin im Herzen der Stadt Zürich, gerade beim Stauffacher, und sitze in dem Büro vom Türkei-Spezialist Bentur Reisen. Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Travel News Talk. Zu Gast in unserem Podcast ist heute der CEO von Bentur Reisen, der Denis Ugur. Herzlich willkommen.
Grüezi miteinander.
Denis, du arbeitest schon sehr lange in der Reisebranche. Welches ist deine erste Ferienerinnerung, die du als Kind gehabt hast?
Ja, da denke ich immer sehr gerne an die sogenannten blauen Reisen zurück. Die blauen Reisen sind für mich eine ganz besondere Ferienform mit Goulet-Schiffen an der türkischen Ägäis, aber auch bis zu den griechischen Inseln. Und geprägt im Grunde genommen durch die Farbe Blau, weil man sieht, der Himmel ist blau, das Wasser ist so wunderbar, so tiefblau, auch wunderschön. Und die Sonne, die dann glitzert, ob in der Abendsonne oder auch morgens, wenn man aufsteht und schon mitten in der Natur ist, das ist meine Lieblingsurlaubsform. Und das hat tatsächlich meine Kindheit und Jugend geprägt. Wir waren da unterwegs mit mehreren Familien und wir waren immer über 10 Kinder. Und es gab im Grunde genommen sehr, sehr viele Abenteuer und auch tolle Erlebnisse, die heute noch in meinem Gehirnwinkeln irgendwo versteckt sind, aber die heute noch Freude auslösen.
Also man hört schon, Türkei ist natürlich dort schon ein Thema gewesen, passend. Hast du das irgendwo mal ein bisschen verlassen, den Weg, sage ich jetzt? Hast du auch mal einen längeren Aufenthalt noch jemand anders gemacht oder hat dich das stets halt einfach auch von der Familiengeschichte her schon begleitet?
Tatsächlich bin schon in der Jugend auch sehr viel rumgekommen in der Welt. Ich war mit 11 in Indien, mit 13 in Bangkok und Thailand oder auch in anderen Erdteilen. Aber was immer geblieben ist, ist dann irgendwo diese Liebe zur Türkei. Und die kommt, glaube ich, habe mir viele Gedanken gemacht, kommt, glaube ich, aus der Wärme der Gastfreundschaft. Das heißt, die Behandlung, die man dort erlebt als Gast, als Fremder, ist halt schon wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Natürlich auch in anderen Erdteilen gibt es verstärkte Gastfreundschaft und ganz tolle Kulturen. Aber hier muss ich sagen, das hat so ein bisschen einen nachhaltigen Effekt auf mich ausgelöst, ja.
Dein Vater ist Koryphäe im Tourismus, über Jahrzehnte auch sehr, sehr aktiv gewesen. Ist dein Weg ein bisschen vorzeichnet gewesen in der Reisebranche?
Ja, im Grunde genommen war mein Vater oder ist mein Vater natürlich wirklich einer der Mitbegründer beispielsweise vom Türkei-Tourismus. Ich habe das aber allerdings damals immer sehr aus der Ferne betrachtet und es war für mich überhaupt nicht klar, dass ich im Tourismus lande, dass ich zum Beispiel auch mit ihm zusammenarbeiten würde. Das war immer ein offener Ausgang. Ich habe auch dann meinen Weg gemacht, indem ich studiert habe in Tübingen, später in San Francisco noch und dann auch gearbeitet habe bei dem Werbenetzwerk BBDO. Und dann aber eine Opportunity kam und tatsächlich, mein Vater war damals bei Sultanreisen in der Schweiz und hatte die Möglichkeit, bei Bentour mit einzusteigen, hat aber perspektivisch gesagt, macht er dann nur, wenn ich auch rüberkomme aus Düsseldorf nach Zürich. Ich muss sagen, Düsseldorf ist auch eine wunderschöne Stadt. Ich war erst letzte Woche wieder dort. Aber Zürich hat mich so abgeholt und die Schweiz insgesamt hat mich so schon fast geflasht. Also ich bin so glücklich, in der Schweiz leben zu dürfen. Ich sage immer, wahrscheinlich, wenn man eines Tages mal stirbt und vor dem Himmelstor steht, dann wird man die Frage gestellt bekommen oder wird man sich Gedanken machen, Himmel oder Hölle. Und vielleicht wird Gott einem sagen, sorry, aber du kommst ja schon aus dem Paradies. Also, und das ist wirklich, was ich denke. Vielleicht liegt es daran, dass ich erst später zugezogen bin. Ich bin mittlerweile stolzer Schweizer. Ich habe die Staatsbürgerschaft auch. Und ich schätze die Art und Weise, wie hier gelebt wird, wie hier Politik gemacht wird, wie Demokratie tatsächlich noch stattfindet. Und natürlich das Thema Neutralität. Also mittlerweile hat man mit mir einen echt überzeugten Schweizer.
Und dann hast du mit deinem Vater zusammengearbeitet im gleichen Unternehmen. Wie war das gewesen? Hat es da vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten, Reibereien gegeben? Oder wie sind wir mit dem umgegangen?
Definitiv, wie jedes Verhältnis Vater-Sohn oder überhaupt ja in der Familie, Familienunternehmen haben die Schwierigkeit, dass natürlich auch immer eine gewisse Emotionalität da ist. Auf der anderen Seite ein deutlich hohes Vertrauen auch da ist. Und wir haben unseren Weg ganz gut gefunden über die Jahre und wissen eigentlich dann auch ganz genau, wo es sich lohnt, wo man über Themen diskutiert. Und bei anderen respektiert man einfach, dass es dann so ist, wie es ist. Das ist auch in Ordnung. Und das muss man, glaube ich, grundsätzlich im Leben lernen, dass man da eine gewisse Kompromissbereitschaft hat und auch Toleranz und Respekt letztlich vorhanden sind. Ja.
Hat es so Themenbereiche gegeben, wo wir häufiger aneinander geraten sind als bei anderen, wo immer wieder so ein bisschen aufgekommen sind, oder ist das sehr unterschiedlich gewesen?
Ja, interessanterweise die großen Themen wie beispielsweise ein Fix-Chartervertrag über mehrere Millionen, die waren so nach dem Motto, ja, das machst du schon gut und richtig. Aber wenn es dann zum Beispiel ums Parkett ging und die Farbe vom Parkett, dann ist beispielsweise dunkel halt für ihn nicht schön und für mich schön. Und das sind interessanterweise dann eher Reibungspunkte an Stellen, wo andere denken würden, ist ja jetzt nicht so das Thema, wo man theoretisch unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber ja, es heißt ja auch so, über Farben und Vorlieben lässt sich schwer diskutieren und streiten.
Ist am Schluss immer klar gewesen, wer entscheidet?
Ja, also da muss ich auch sagen, das habe ich sehr geschätzt. Im Grunde genommen, mein Vater hat mich schon seit mittlerweile über 10 Jahren sehr frei entscheiden lassen. Wie gesagt, bis zu den größten Verträgen auch. In der Richtung habe ich immer vollstes Vertrauen genossen und ich glaube auch dann gezeigt, dass es so falsch nicht gelaufen ist. Ja, weil unsere Entwicklung ist doch schon außerordentlich gut geworden dann.
Definitiv. Vor 7 Jahren hat er sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, wenn es mir recht ist. Ja. Wie häufig fragst du ihn jetzt noch um geschäftlichen Rat?
Ja, er ist tatsächlich noch präsent. Er hat sich aus dem operativen Reiseveranstaltergeschäft zurückgezogen. Jetzt hat sich aber im Laufe der Zeit ergeben, dass wir auch unseren Qualitätsstandard ausbauen wollten in der Destination, in der Türkei, und haben tatsächlich vor 2 Jahren unsere eigene Incoming-Agentur gegründet. Und dort ist er doch, dadurch, dass er auch in Istanbul lebt und viel näher dran ist, häufiger am Werk. Insofern haben wir doch mindestens einmal pro Woche auch ein Weekly mit Abteilungsleitern gemeinsam und auch so alle 2-3 Tage, wenn Themen da sind, dann stimmen wir uns auch ab. Also es ist wieder häufiger geworden, als es auch schon war, tatsächlich. Und ich glaube, ihn motiviert es auch, zeigt mir immer wieder, dass im Grunde genommen Arbeit, viele sagen ja, Mensch, wenn ich mal in der Rente bin. Aber dann kommt, glaube ich, in der Rente der Punkt, wo es dann denjenigen auch beschäftigt, zu sagen, hey, es wäre cool, wieder was zu machen. Und insofern denke ich auch immer drüber nach, ob das Modell Rente in dieser Form überhaupt noch bestehen bleibt und ob man nicht einen Hybrid rausbekommt. Weil Arbeit ist nicht nur Arbeit, sondern auch schöne Beschäftigung.
Bentour Reisen feiert dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum. Macht das dich und deinem Vater auch ein bisschen stolz, wenn man jetzt auf die Firmengeschichte zurückschauen kann?
Ja, unbedingt. Das macht uns tatsächlich stolz. Es macht uns deswegen auch stolz, weil tatsächlich Reiseveranstaltungen ja nicht so ein einfaches Geschäftsumfeld ist. Man hat zu tun mit außerordentlichen Entwicklungen, die manchmal aus Politik abgeleitet sind, aber auch aus, ja, das ganze Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Entwicklung und so weiter. Und wir haben, glaube ich, einen ganzen vernünftigen Weg gezeigt, als Mittelständler auch lösungsorientiert zu bleiben. Zum Beispiel in der Corona-Krise waren wir nicht diejenigen, die dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, sondern wir waren relativ schnell wieder in einem positiven Mood und haben dann beispielsweise den Flex-Tarif erfunden, wo wir gesagt haben, wir müssen den Leuten mehr Sicherheit geben, damit sie auch wieder bereit sind, Reisen einzubuchen. Weil natürlich hat man auch die Entwicklung gehabt, dass einige Reiseveranstalter sehr verspätet die Gelder zurückzahlen konnten. Und insofern mussten wir wieder Vertrauen schaffen. Aber das haben wir gelernt, weil wir als Türkei-Veranstalter im Grunde genommen alle 2 bis 3 Jahre mit Krisen konfrontiert waren. Und insofern hat man ein gewisses Trainingslager, nenne ich das so, hatten wir hinter uns. und waren vielleicht dafür auch gebaut, dass wir gerade in der Mutter aller Krisen dann auch ein bisschen Vorbildfunktion hinsichtlich der Einstellung auch in den Markt gebracht haben. Aber die 20 Jahre als Paket, ja, da sind wir jetzt schon stolz und freuen uns und feiern das auch am 14. September auf dem Zürichsee auf der MS Wädenswil, werden wir da eine Fahrt machen, 20 Jahre Bentour-Reisen.
Die Schweiz ist für Bentour-Reisen lange an erster Stelle gestanden und unterdessen sind wir in verschiedenen Märkten sehr erfolgreich unterwegs. Wie teilt sich da das Geschäft auf die verschiedenen Märkte?
Ja, mittlerweile ist tatsächlich so, dass 70% außerhalb der Schweiz liegen, oder? Das ist schon so. Trotzdem ist es unser Kernmarkt und das ist der Ort, an dem wir gesehen haben, dass Qualität immer vor allem anderen steht. Und das ist wieder mal eine tolle Wertigkeit in der Schweiz, dass man eben dort Qualität first sagen kann und die Menschen das auch belohnen, indem sie diese Produkte auch wirklich kaufen. Und das haben wir abgeleitet und diese Linie auch in Deutschland fortgeführt. Und tatsächlich unterm Strich haben wir doch ein deutlich überdurchschnittliches, Qualitätsverständnis und entsprechend auch Leute, die das bei uns dann buchen. Unsere Durchschnittspreise sind ungefähr auf einem Niveau, wie zum Beispiel ein Konzern aus Hannover da unterwegs ist. Und das ist schon auch interessant zu sehen. Also man sieht, wir sind Schweizer Veranstalter auch im deutschen Markt. Aber ja, mittlerweile auch verstärkt natürlich von den Zahlen her außerhalb der Schweiz auch unterwegs. Und das ist gut so, weil wir mischen letztlich dadurch auch die Fixkosten, die jede Firma hat, die mischen wir bei uns auch nach unten. Und so haben wir jetzt nicht nur die Komponenten der höheren Kosten und können auch in der Zukunft als Schweizer Firma wettbewerbsfähig sein. Manchmal ist es sogar so, dass Schweizer uns in Deutschland auf Online-Portalen buchen. Gibt es auch.
Tatsächlich. Was gibt es denn für Unterschiede bei den Kundenwünschen, wenn du die verschiedenen Märkte miteinander vergleichst?
Ja, beispielsweise die Schweizer mögen es schon sehr, wenn es nicht so ein Riesenhaupthaus gibt bei einer Hotelanlage. Sie mögen viele Grünflächen dazwischen, kleinere Bereiche, Hotelanlagen mit kleineren Häusern dazwischen, also von den Gebäuden her. Das ist so ein bisschen das, was man so pauschal sagen kann.
Wie läuft es aktuell mit den Buchungen bei Bentour-Reisen Jahr 2024?
Es ist schon sehr, sehr gut, was wir momentan in den Zahlen sehen. Es ist nicht nur eine Umsatzsteigerung, die zum Vorjahr zum Beispiel auch sehr, sehr hoch ist, sondern es ist auch, man sieht, wir kriegen immer mehr Gäste. Wir sehen in unseren Bewertungen zum Beispiel auf Trustpilot, wir sind einer der Veranstalter, die über 4 liegen. Das gibt es nur einen noch, das ist Chamäleonreisen. Und da muss ich sagen, also es läuft bei uns wirklich gut und ich bin sehr froh, dass wir die Prozesse auch noch im Griff haben, gerade wegen dem Wachstum. Das ist eher so manchmal auch eine Gefahr. Wir haben ja auch in der Touristik schon einige Firmen gehabt, die gut unterwegs waren und zu schnell gewachsen sind. Das wollen wir nicht. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir unsere Aufgaben erledigen müssen hinsichtlich der Effizienz und dem, was die Kunden erwarten. Unser Kundenportal mybentour.com ist wirklich sehr gut angekommen und dort können die Kunden von uns auch sehen, beispielsweise, dass wir der Digitalisierung und dem KI-Thema da nicht kontrovers gegenüberstehen, sondern dass wir diese Themen aufgreifen, dass wir die mitnehmen und dass wir uns immer wieder neu zukunftsfähig machen.
Welche Destinationen sind besonders gefragt? Gibt es vielleicht auch Aufsteiger oder grosse Aufsteiger jetzt gegenüber dem letzten Jahr?
Mhm. Ja, also gut läuft bei uns natürlich die Türkei insgesamt. Dann haben wir auch Griechenland, die wirklich jedes Jahr bei uns die Zahlen verdoppeln sich. Das ist sehr schön zu sehen. Mit Greg Hotel haben wir auch einen guten Partner, der uns fördert. Dann haben wir auch ganz erstaunlich jetzt auch gute Wachstumszahlen in Ägypten, wenn man auch den Kontext von Kriegen noch hinzuzieht. Aber ja, man muss auch so sehen, die Welt ist sehr teuer geworden und der neue Preis-Leistungssieger ist tatsächlich Ägypten, der doch eine ganz gute Produktqualität liefert, gute Hotelanlagen, also all-inclusive betriebene auch, dann das Rote Meer, auch tauchmäßig ganz toll und trotzdem noch ordentliche Flugpreise und deswegen entscheiden sich tatsächlich auch sehr viele Menschen für Ägypten momentan.
Ja. Wie sieht das anteilsmässig aus? Sind aber ich nehme an, 70-80% schon noch Türkei-Buchungen bei euch oder hat sich das verschoben unterdessen?
Nee, wir sind mittlerweile bei tatsächlich 60% Türkei und dann die Länder Griechenland, Balearen, Kanaren und Ägypten, die übernehmen die 40%. Das war auch immer angestrebt. Wir haben über viele Jahre ja hier ein Verwaltungsratsmitglied von der Kooni Reisen AG gehabt, Michael Neff. Viele Grüße an ihn. Und Michael hat uns damals beigebracht, Diversifikation steht über allem. Also wir als Unternehmer haben natürlich immer auch schön die Geschäftsfelder gut im Griff gehabt. Und sein Beitrag war immer zu sagen, hey, guckt euch aber die Themen an, also Risikodiversifikation. Und das Ergebnis sehen wir heute. Wir verkaufen aus verschiedenen Vertriebsländern heraus. Wir verkaufen verschiedene Produkte und wir haben schön dieses Verhältnis eben 60-40 und somit kann man sagen, der Türkei-Veranstalter mit dem Plus, so benennen wir das auch, und sind dann breiter aufgestellt auch für eventuelle Krisensituationen.
Im Zusammenhang mit der Inflation sind Preise in der Türkei im Moment ein grosses Thema. Wie viel teurer sind die Ferien in euren Hotel geworden? Vielleicht so im Schnitt, kannst du da etwas dazu sagen?
Ja, tatsächlich, die Preise sind insgesamt gestiegen. Jetzt das Thema Inflation ist natürlich für die Menschen, die vor Ort leben, auch sehr schwierig. Daher hat in der Türkei dieses Jahr die Regierung entschieden, dass man die Mindestlöhne um 49% in türkisch Lira aufwertet bzw. erhöht. Und wenn man jetzt schaut, seit dieser Erhöhung 49% sind, aber ist die Inflation tatsächlich gar nicht so stark gekommen. Die ist ungefähr bei 5-6% pro Monat. Und insofern sind die Lohnkosten effektiv in Euro, wenn man es wieder rück- oder Franken, wenn man es zurückrechnet, tatsächlich sehr hoch. Und das führt dazu, dass auch die Hoteliers natürlich ihre Preise da angepasst haben. Aber wir sind da noch im Bereich 8-10%. Also es ist nicht so massiv. Und am Ende muss man immer die Endpreise gesamthaft vergleichen in den verschiedenen Destinationen. Da stellt man dann schon fest, dass die Türkei nach wie vor ein sehr interessantes Produkt hat beziehungsweise gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Was könnte die Hotelier allenfalls machen, um das ein bisschen abdämpfen, das Ganze? Was siehst du für Ansätze, damit man den Preisanstieg vielleicht nicht 1-1 muss weitergeben oder nicht allen gleich weitergeben?
Also hier ist sicherlich einer von unseren vorgeschlagenen Lösungen, dass man hingeht und sagt, Mensch, dieses All-Inclusive-Produkt, das muss ja nicht immer die alkoholischen Produkte des Auslands, ich sage jetzt mal teuren Scotch, Whisky, Rum beinhalten, sondern es könnte ja auch sowas geben wie ein All-Inclusive-Light, wo wir für die Familie alles drin haben, wie zum Beispiel Weinprodukte oder Bier und so weiter, aber nicht vielleicht, dass wir tiefere Basispreise bekommen. Und in der Richtung findet eine Diskussion auch mit dem Verband statt und da wurde uns auch schon signalisiert, dass in der Richtung gearbeitet wird. Und auch Modelle kommen sogar schon ab dem nächsten Winter 2024-2025.
Ja. Wie sieht es mit der Flugkapazität denn aktuell aus?
In Richtung der Flugkapazitäten kann ich so viel sagen. Wir haben Gott sei Dank über die letzten Jahre mit der SunExpress einen Partner, der wirklich sehr stabil wächst, der sehr konstant auch die Flugzeiten im Griff hat. Das heißt, wir haben ein sehr stabiles Flugprogramm und ja, der Flughafen Antalya wird gerade auch erweitert mit der Geschwindigkeit, mit der in der Türkei gebaut wird, soll es schon Ende 25 dann auch noch mehr Kapazitäten geben. Also in Sachen Flug muss ich sagen, das ist toll, aber da haben wir wirklich ein gutes Programm. Da sind wir sehr, sehr froh drüber, weil gerade wenn man nach Deutschland blickt, sieht man ja die Schwierigkeiten der Infrastruktur, ob es die Flughäfen sind, ob es die Bahn ist. Und da merkt man dann wieder, wie gut das hier ist, auch in der Schweiz, ob Flughäfen oder die SBB. Und ähnlich haben wir auch eine Stabilität bei uns hinsichtlich der Flüge in die Türkei.
Dieser Podcast wird präsentiert von Vögele Reisen. Gestalten und buchen Sie Ihre individuelle Mietwagenreise ganz nach Ihren Wünschen auf vögele-reisen.ch/Mietwagenreisen.
Du hast den Flughafen von Antalya angesprochen. Ich bin jetzt gerade von einer dreitägigen Studienreise zurückgekommen. Extrem schön. Ja. Hat mir wieder wunderbar gefallen. Aber der Flughafen, das ist für mich immer ein Ärgernis. Sehr klein, alles sehr teuer, kaum Sitzgelegenheiten. Erlebst du das auch so oder hast du dich einfach schon dran gewöhnt?
Nee, das ist tatsächlich eine richtige Feststellung, die wirklich auch auf dem Tisch liegt. Deswegen die Erweiterungen, die jetzt kommen. Und es ist schade, weil wir ja natürlich genau diese schöne Reise in der Türkei dann abschließen mit einem Erlebnis, das nicht passend ist, gerade für Familien. Was wir deswegen auch anbieten, ist einmal den CIP-Service. Das heißt, man kann dann zumindest in eine Lounge gebracht werden und hat dann dort mehr Möglichkeiten, eben Sitzgelegenheiten oder auch Getränke und Essen. Dann haben wir sogar darüber hinaus sogar noch einen eigenen Terminal. Das ist allerdings für Familien natürlich auch nicht ganz kostengünstig. Und dort würde man tatsächlich sehr individuell abfliegen, so wie ein Private Jet Terminal ist das. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Das sind Produkte, die jetzt geschaffen sind, damit in der Übergangszeit Lösungen da sind. Es braucht größere Infrastruktur, aber da ist man wirklich am Arbeiten dran. Da kann ich schon positive Signale jetzt schon geben. Ja.
Ist die Region einfach zu schnell gewachsen für den Flughafen oder was ist der Grund?
Ja, wenn man überlegt, im Grunde genommen mittlerweile ist ja Antalya teilweise im Aufkommen, Flugaufkommen vor Mallorca und da reden wir dann wirklich über die 1 und 2, die sich getauscht haben in Position. Dann sieht man, wie hoch die Nachfragen da eben gestiegen sind. Die Hotelkapazitäten in Antalya sind natürlich auch wirklich sehr, sehr groß. Und daraus ergibt sich diese Kapazität und die braucht jetzt größere Infrastruktur. Und das ist richtig, dass man da entschieden hat, zu investieren.
Du bist ja selber auch viel in der Türkei unterwegs. Hast du einen Lieblingsort, wo du besonders gerne hingehst oder macht es für dich eher die Abwechslung aus?
Ja, es gibt schon Vorlieben und ja, gerade ich liebe es ja zu schwimmen und zwar wirklich Winter, Sommer. Ich bin immer am Schnorcheln, Tauchen, Schwimmen, alles, was mit Wasser in Zusammenhang steht. Mein Name heißt ja auch Meer, also Dennis übersetzt heißt Meer. So, wahrscheinlich wurde es mir in die Wiege gelegt. Auf jeden Fall, das Zweite, was ich liebe, ist eben auch Golf spielen und das machen wir mit der Familie zusammen. Und ja, mein Sohn liebt es, den Kart auch zu fahren. Und da sind wir im Gloria, in den Gloria-Häusern natürlich immer sehr gut aufgestellt, die auch wirklich über die vielen Jahre die Produktqualität immer noch verbessert haben sogar. Die mit 2 Millionen Quadratmetern auch eine riesen Hotelanlage ist mit viel Grünflächen dazwischen. Ja, und dann diese langen Möglichkeiten da am Hotel, im Hotelpool zu schwimmen, da wirklich, das ist so ein Ort, den ich total liebe. Und das zweite sind, ich hatte es erzählt aus meiner Jugend, nach wie vor die blauen Reisen bei Ölü Deniz, bei Fethiye oder in den Ägäis überhaupt, griechische Inseln. Das ist auch so einfach Traumgegend dort. Ja, das sind so ein bisschen die zwei Urlaubsformen, die ich am meisten mag. Ja.
Machst du hauptsächlich Ferien an Destinationen aus eurem Portfolio oder gibt es auch mal, dass du ausbrichst und etwas ganz anderes machst?
Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise letztes Jahr waren wir in Südafrika, also und dort haben wir eben auch im Madikwe Nationalpark die Tiere beobachtet und so. Also wir machen schon auch andere Urlaubsformen und einer meiner Wünsche für die Zukunft ist die Destination Japan. Weil ich möchte es immer so ein bisschen auch vorher schon ein bisschen gelesen haben, wie ist die Kultur, wie ist die Geschichte und ich finde gerade beim Thema Japan so viel Spannendes, dass es für mich wirklich ein Ziel ist, wo ich mich drauf freue und mal schauen, wann wir die Umsetzung dann durchführen.
Du hast vorher schon mal kurz das Thema KI angesprochen. Das ist ein Thema, das dich sehr umtreibt, wo ja. Du dich auch sehr damit befasst, das Reisen von der Zukunft. Ja. Was kommt da auf uns zu?
Ja, so einiges wird auf uns zukommen, aber vor allem wird es noch besser als jetzt. Also ich bin jemand, der notorisch positiv denkt und ich glaube einfach und erlebe es jetzt schon, dass die Menschen den Wert des Reisens wieder neu entdecken. Und das ist auch durch Corona gekommen, die Corona-Zeit, die Pandemie. Die Menschen haben gemerkt, was es bedeutet, nicht zu reisen. Das hat ihnen die Augen geöffnet und dass es eben mit Hardware nicht getan ist. Wie viele Flachbildschirme will man sich kaufen, um glücklich zu sein? Es ist irgendwann ab dem zweiten, dass es keinen Sinn mehr macht. Beim Reisen sieht es ganz anders aus. Das sind die Momente, die das Leben eben prägen und die dazu führen, dass man wirklich ein zufriedeneres Leben führt. Und insofern ist, glaube ich, Reisen hoch im Kurs. Und Reisen ist aber noch lange nicht da, wo es sein kann. Das heißt, wir werden noch viel ein angenehmeres Reisen auch gerade für Familien wieder herstellen. Weil wenn der Wert mal erkannt ist, dann ist auch die Bereitschaft da zu investieren. Und da ist auch mein Plädoyer, wo ich ganz klar sage, die jetzige Form von der Fliegerei ist im Grunde genommen überaltet, ist eine Entwicklung, die neu besprochen werden muss und neu definiert werden muss. Das heißt, wir brauchen deutlich bessere Flugzeuge, angenehmere Flugzeuge, die natürlich auch größer sind, die aber gleichzeitig trotzdem energieeffizienter sind. Und jetzt würde man vielleicht meinen, ja, das sei ein Widerspruch. Das ist eben nicht der Fall. Es ist nur eine Frage, wie man Physik und Technik und Technologie dann umsetzt. Aber mir zum Beispiel schwebt es vor, dass wir eines Tages Flugzeuge haben, die nach dem Zeppelin-Prinzip schwebend schon mal sind, die dann vielleicht nicht unbedingt in der jetzigen Geschwindigkeit vielleicht sogar langsamer fliegen, aber deutlich mehr Raum haben und so zum Beispiel die Familie ihre eigene Suite hat. Das heißt, jede Familie steigt abends in Zürich in den Flughafen dann ein in ihre eigene Suite und hat dann eine gute Zeit, wird dann schlafen und wacht dann am nächsten Tag am Mittelmeer auf. Also der Flug wäre so quasi 8 Stunden, weil man sowieso diese Zeit mit Schlafen verbringen kann. Insofern kommt man viel entspannter am Urlaubsort an und dann gilt wieder Reisen wie im Flug und zwar als positive Definition. Heute sehen wir Stuhlreihen, die eng hintereinander geschaltet sind, getrieben durch Controlling und Vorstellung von Effizienz und das ist nicht das, was die Menschen eigentlich haben wollen. Und da müssen wir hin, dass wir neue Flugzeugbauer haben, die inspirierend oder innovativ auch neue Modelle auf den Markt bringen. Da gibt es einige Entwicklungen. Ich habe gelesen, in Japan, die wollen ihr eigenes Flugzeug bauen. Die Türkei ist dabei, nicht nur Airbus und Boeing zu bestellen. Und auch in Europa wird es sicherlich diese Entwicklung wieder geben. Also Reisen wird in der Zukunft deutlich noch angenehmer werden und gleichzeitig werden wir trotzdem energieeffizient auch sein.
Dennis, wir kommen leider schon zum Schluss. Und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich würdest fertig machen. Zu perfekten Familienferien gehört für mich
Wasserrutschen.
Wenn sich mein Vater und ich uneinig sind, hat das letzte Wort?
Niemand.
Einmal er, einmal du.
Ja, genau.
Und meine nächste Reise geht auf?
Tatsächlich, diese Woche am Donnerstag geht es nach Kreta. Ja.
Sehr schön. Dennis Ugur, danke vielmals, dass du Zeit genommen hast für Travel News. Ich wünsche dir und Bentour-Reisen für das Jubiläumsjahr weiterhin alles Gute.
Merci vielmals.
Und euch sage ich merci vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns über eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und regelmäßigen Besuch auf unserer Website travelnews.ch. Ciao miteinander.